Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Mr. Know-it-all. Mit Melanie Golin.
Und Daniel Koch.
Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass das eine unserer besten Sendungen wird heute.
Wow.
Ich glaube, okay. Ich werde schon innerhalb der nächsten 5 Minuten weinen. Und wir sagen einfach mal nicht, um wen es geht oder um was es geht. Und legen los mit dem ersten Song dieser Platte. Und wenn ihr da keine Gänsehaut kriegt, dann seid ihr keine Menschen. Es tut mir leid.
Dann spürt ihr auch sonst nichts mehr. She's a good girl. Loves her mama. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway. Ach,
ich habe so die, weißt du, hinten oben die Gänsehaut und.
Das ist auch so ein Song, wo ganz viele, glaube ich, wirklich nur so maximal 2 Sekunden brauchen, um diesen Song zu erkennen. Zumindest wenn man ihn einmal gehört hat, glaube ich, brennt sich dieser Anfang und wenn dann die akustische Gitarre reinkommt, das brennt sich rein und dann habe ich auch immer ab dem Moment immer schon Gänsepelle.
Ich möchte eigentlich schon gar nicht mehr weitermachen. Das war Tom Petty mit Free Fallin' für die 3 Leute unter euch, die das nicht wissen. Wir hören heute Full Moon Fever, das Solo-Debüt mehr oder weniger von Tom Petty aus dem Jahr 1989, ist also 30 Jahre alt. Und es wird furchtbar, die nächste Stunde wird ganz furchtbar schön. Ich bin so verliebt. Free Fallen war der erste Song, der für dieses Album fertig war. Und das Label hat den Song abgelehnt. Can You Believe?
Sowas hört man häufig, gerade von den großen Plattenfirmen, wobei man ja auch sagen muss, dass die Geschichte zwischen Tom Petty und seiner Plattenfirma auch, da könnte man auch eine eigene Sendung rausmachen, die dann eher in einem Jura-Podcast laufen würde. Da gab es noch einige Auseinandersetzungen, aber also das verstehe ich auch wirklich nicht. Es gibt auch Songs, die hört man und dann denkt man, ist ein Hit, ist ein Hit, ist ein Hit.
Alleine um den Song könnte man schon eine ganze Sendung stricken. Ezra Koenig von Vampire Weekend zum Beispiel hat gesagt, dass das einer der größten amerikanischen Songs aller Zeiten ist. Und tatsächlich hat Tom Petty, ich weiß nicht, was ihr fühlt, wenn ihr das hört oder an wen ihr denkt, es geht nicht um eine Person, hat er mal gesagt. Es geht um L.A. und um so Autotouren, die er sehr oft gemacht hat und natürlich um diesen Ventura Boulevard, den er auch besingt im Lied und was man da halt so sehen kann, wenn man da lang fährt.
Und das ist sehr interessant, wie Petty diese Beobachtung und auch noch Beobachtung aus seinem eigenen Leben da einfließen lässt. Also er hat diesen Song auch zusammen mit einem Songwriting-Partner geschrieben, mit Jeff Lynne. Das erklären wir gleich auch noch genauer. Und in einem Interview damals hat Tom gesagt, er ist einfach so angefangen und Jeff Lynne hat einfach gesagt so, ja, Free Fallin', Alter, leg los. Und dann hat er halt so diese Beobachtung besungen und er ist zu der Zeit sehr viel Auto gefahren. Diese Zeile, she's crazy about Elvis, allein da kann man schon viel drüber erzählen, weil Elvis und eine Begegnung mit Elvis hat ungefähr so ein bisschen Tom Petty damals auf die Idee gebracht, er will auch ein Rockstar werden. Er ist im Kindesalter mal ans Set gefahren, wo ein Film mit Elvis Presley gerade gedreht wurde, stand da den ganzen Tag rum mit einem Haufen kreischender Frauen, nur um einmal zu sehen, wie Elvis aus dem Auto steigt, in einen Diner geht und 6 Stunden später aus dem Diner wieder rauskommt und dann aber seinen Fans die Hände schüttelt. Und diese Begegnung hat ihn halt so inspiriert. Und ich glaube auch das ist ein bisschen in dieser Zeile drin, so dieses Free Falling, Free Sinking, wenn du halt Songwriter bist, am Autofahren bist, wahrscheinlich ein Notizbuch dabei hast und nachher denkst so, gute Zeile.
Wir machen weiter mit dem nächsten Hit, weil heute hört es nicht auf. I Won't Back Down. Den hat er eingesungen an dem Tag, wo er erkältet war. Und wie ist es, wenn ihr erkältet seid? Wer macht euch dann den Tee? Eure Mama, euer Freund? Aber sicher nicht George Harrison, weil das sind so die Leute, mit denen Tom Petty in der Zeit rumgegangen ist. Georgie hat Ingwer eingekauft, hat ihm so einen Ingwer-Aufguss gemacht und danach konnte Tom Petty den Song einsingen.
Turn.
jetzt alle!
Ja, was soll man dazu sagen? Sehr offensichtliche Nummer, sehr kämpferischer Song. Tom Petty von seinem Solo-Debüt, als er natürlich schon längst Rockstar war mit den Heartbreakers. Und diese Nummer, ja, auch das ist so ein Übersong. Oft zitiert, in ganz vielen Serien aufgetaucht, sogar in Computerspielen aufgetaucht. George Harrison hier an der Gitarre zu hören, Kenner werden es erkannt haben. Dieser Song ist gerade nach den 9/11-Anschlägen noch mal sehr häufig gespielt worden, ungefähr so oft wahrscheinlich wie später Springsteens The Rising dann. Er hat, also Tom Petty hat den Song auch in einer sehr runtergestrippten Version bei dem A Tribute to Heroes Benefizkonzert, das nach 9/11 dann organisiert wurde, gespielt. Allerdings muss man sagen, mit den Heartbreakers und die fanden es teilweise gar nicht so gut, Songs von Tom Petty solo zu spielen, aber dazu später mehr.
Wenn ihr I Won't Back Down kennt, und davon gehe ich aus, vielleicht ist euch was aufgefallen in der jüngeren Popgeschichte. Es gibt nämlich einen Song von Sam Smith, der heißt Stay With Me. Die sind sich sehr ähnlich. Sam Smith hat aber gesagt, bis ihn jemand darauf hingewiesen hat, hat er I Won't Back Down noch nie gehört. Trotzdem kriegen Tom Petty und Jeff Lynne, die haben das zusammen geschrieben, 12,5% von den Royalties an diesem Song. Und das ist eben auch wieder was Tom Petty für mich ausmacht. Tom Petty hat nie geklagt gegen Leute, die ähnliche Songs, also die Songs gemacht haben, die irgendwie auf seinen Songs aufbauen. Er meint immer, wenn die das jetzt Note für Note spielen würden, okay. Aber ansonsten kennt man das doch als Musiker, sowas passiert halt einfach. Und wenn man sich dann irgendwie einigen kann, völlig in Ordnung.
Und auch Team Sam Smith sei da sehr kooperativ gewesen und haben halt auch nicht Anwälte und sonst was ins Rennen geschmissen und das bis vor Gericht getragen, sondern die Einigung kam auch sehr schnell zustande. Und auch das finde ich an diesem Vorgang sehr schön, dass es von Anfang an auch sehr offen gespielt wurde und Tom Petty da auch eigentlich nur Gutes zu sagen hatte, genauso wie auch Sam Smith oder zumindest sein Team. Er selbst sagte ja, er hätte das nie gehört, wobei auch da ist wahrscheinlich schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als junger Mann, selbst wenn man so jung ist wie Sam Smith, diese Nummer nicht irgendwann irgendwo im Kindesalter oder sonst wie im englischen Radio gehört hat.
Ja, aber du weißt doch, wie es ist. Wenn dich keiner darauf hinweist, dann merkst du es nicht. Aber sobald dich jemand darauf hinweist, ist es überall.
Das glaube ich sofort. Ich bin ja selbst so einig, ich habe ganz viele Songs in einer Plattensammlung und die erkenne ich dann nicht, wenn sie irgendwann laufen und sage, kenne ich, habe ich, komme nicht drauf.
Wir hören Full Moon Fever, weil es 30 Jahre alt wird, das legendäre Album von Tom Petty. Bis jetzt haben wir uns nur so auf die Songs gestützt und geben jetzt mal ein bisschen Kontext zum Album. Es passt auch gut zum nächsten Song. Love is a long road. Straßen und was man auf Straßen tut, nämlich Autofahren, sind ein großer Teil von Tom Pettys Leben und von seinem Songwriting-Prozess gewesen damals.
Und das liegt natürlich sehr an seiner Wahlheimat, Los Angeles. Das ist eine Stadt, wer einmal dort war, ich kann es leider noch nicht behaupten, dass ich da war, aber eine sehr gute Freundin von mir hat da ein Jahr gelebt und hat die ersten 3 Monate versucht, mit einem Fahrrad zu überleben und sagte, das funktioniert nicht. Also wer in L.A. wohnt, fährt sowieso viel Auto. Und bei Tom Petty kam da noch zu, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen so dieses kämpferische I won't back down Gefühl so ein bisschen. Einige Jahre oder zumindest in der Zeit, wo er halt auch die Songs für dieses Album geschrieben hat, ist sein Haus in Brand gesteckt worden, wo er mit seiner Familie, mit seiner Frau und seiner Tochter lebte. Es wurde nie so ganz aufgeklärt, glaube ich, wo das herkam, wer das war, außer dass es halt Brandstiftung war. Und er ist in der Folgezeit sehr häufig, auch nachts sehr häufig, tatsächlich durch L.A. gecruised und hat nach Ecken gesucht und nach Häusern gesucht, die zu verkaufen wären, die ihm gefallen würden. Und ja, man muss natürlich auch dazu sagen, der Mann war da schon Millionär eigentlich. Was ich auch sehr schön finde, das Auto, das er nämlich gefahren hat, wir sind ja hier auch immer für Nerdwissen, er hat eine schwarze Corvette Stingray, was gar nicht mal unbedingt so ein wahnsinnig teures Auto war, natürlich ein sehr edles und altes Auto, aber es war genau der Wagen, den er als Jugendlicher unbedingt immer fahren wollte. Und zu der Zeit hätte er sich auch locker ein Lambo leisten können.
Cool, er hatte ein schwarzes Auto. Das ist das, was ich mitnehme aus dieser Information. Wir hören Love is a Long Road. Und ich habe eine kurze Frage an Judith Holofernes, falls du zuhörst gerade. Habt ihr Ist das so von Wir sind Helden auf diesen Riff aufgebaut? Es kommt mir sehr ähnlich vor.
Antwort bitte über Instagram, wie immer. She tried to make my world the way she thought it.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Das Gesicht in der Menge, das man erblickt, diesem Gesicht, dem man irgendwann näher kommt und auf einmal ist dieser Mensch sehr, sehr wichtig in einem Leben. So ein ganz klassisches Bild, was jeder vielleicht ja auch kennt. Und ich finde, das kann Tom Petty immer gut, so Alltagssituationen lyrisch und musikalisch erheben und einen guten Popsong rausmachen. Bei A Face in the Crowd fällt mir allerdings auch ganz deutlich auf, dass wir uns im Jahr 1989 befinden. Diese Popproduktion, diese schillernde, wenn ihr die Anfänge von Tom Petty und den Heartbreakers kennt, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass das vielleicht auch einigen nicht so gut gefallen hat, dieses Schillernde, dieses Sphärische, dieser Pop-Sound. Und daran ist in erster Linie der Produzent und Songwriting-Partner Jeff Lynne schuld. Der hat das Electric Light Orchestra mit gegründet, hat mit Tom Petty schon an anderen Stellen musiziert und hat vor allen Dingen Cloud 9 von George Harrison produziert. Und das war ein Album, wo Tom Petty persönlich großer Fan von war und wo er den Sound auch sehr mochte. Deswegen, hier hatte ich das Gefühl, hier hat er gesagt, so Jeff, mach mal das, was du sonst immer machst. Ich finde, dieser Song ist so poliert auf eine sehr schöne Art und Weise, dass mir das erstaunlich gut gefällt, obwohl es so gar nicht meiner Meinung nach ein Petty-Sound ist.
Und hier kommt wieder mein Satz ins Spiel, den ich so selten gesagt habe in letzter Zeit. Ich bin
ja
ein bisschen enttäuscht
von
mir selber. Alles, was passiert, passiert in sehr kleinen Kreisen. Wenn wir euch jetzt erzählen, dass Tom Petty und Jeff Lynne sich zufällig an der Ampel getroffen haben und dann daraus dieses ganze krasse Konstrukt entstanden ist, weil einerseits Tom Petty und Jeff Lynne Full Moon Fever zusammen aufgenommen haben. Und dann gab es aber noch die Traveling Wilburys, die ja die supergroupigste Supergroup aller Zeiten waren, mit Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty und Jeff Lynne. Was relativ zeitgleich passiert ist, beziehungsweise Traveling Wilburys, wurde nach Full Moon Fever aufgenommen, ist aber vor Full Moon Fever rausgekommen. Das heißt, die Rezensionen damals haben immer gesagt, ja, das neue Tom Petty Album, das hat so einen Traveling Wilburys Sound, obwohl es eigentlich andersrum war. Und dann haben die einfach immer im Studio miteinander abgehangen, so wer da war, hat eine Gitarre gespielt oder nicht. Und die Heartbreakers waren tatsächlich auch alle bis auf den Drummer, richtig?
So ist es,
mit
ja.
Involviert in die Anfertigung dieser Platte. Es gibt eigentlich immer nur 12 Leute, die in einem Musikkosmos zugegen sind. So ist es bei allem, was jemals getan wurde.
Und zu der Zeit war L.A. für viele Musiker so ein bisschen der Place to be. Und es gibt auch schöne Geschichten von damals. Es gibt eine tolle Titelstory aus dem Spin Magazine, wo ein Autor so 2 Tage lang mit Tom Petty unterwegs ist. Und die gehen zum Beispiel in so einen Gitarrenladen, treffen da eben kurz 2 Jungs von Guns N' Roses, die mal eben sagen, so Tom übrigens hier Big Fan und so. Dann sagt der Gitarrenverkäufer, ey, du siehst doch Bob immer, sag ihm mal, er soll endlich mal die Gitarre zurückbringen, die er schon 6 Monate zu Hause stehen hat. Und genauso ist der Kreis und genauso waren die Aufnahmen. Tom Petty hatte einfach das Gefühl so, hey, ich schreibe diese Songs mit Jeff, das läuft gut, ist vielleicht ein Album, und hat dann einfach seine Freunde angerufen. Oder aber man war halt bei Jeff Lynne mal wieder in der Garage mit Roy Orbison und George Harrison und hat halt gesagt so, ey, ich habe da einen guten Song, lass mal aufnehmen. Das ist schon krass. Die Garage hätte ich gerne gesehen.
Wir hören Running Down a Dream, wieder ein Song darüber, wie es so ist, rumzufahren.
So Songs über das Autofahren und nur folgerichtig, dass dieser Song im Soundtrack von Grand Theft Auto San Andreas ist. Das ist ja heute der Trend. Heute steigt man nicht mehr ins Auto, heute fährt man ja auf der Playstation im Auto rum.
Bei all den super Nummern, die hier vorkommen, wir hatten es ja schon angedeutet, die Plattenfirma, bei der Tom Petty damals war, MCA, die waren wenig angetan. Denen hat er das Album vorgespielt, das war fertig und die haben gesagt, we don't hear a single. Eine Zeile, die ihr auch aus welchem Tom Petty Song kennt? Into the Great Wide Open. The A&R man said, I don't hear a single. Was ich behaupte, kommt aus dieser Situation. Und die haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist kein gutes Album. Und Tom Petty hat aber einfach gesagt, macht, was er denkt, hat dann gewartet, bis die Leute, die gesagt haben, dass sie es nicht gut fanden, nicht mehr beim Label waren und neue Leute da waren, hat denen das dann vorgespielt und die fanden das gut. Und auf einmal konnte er Full Moon Fever rausbringen. Full Moon Fever, das eigentlich Songs from the Garage heißen sollte, weil es eben in der Garage aufgenommen wurde. Und dann hat aber auch ein befreundeter Musiker und Produzent gesagt, ihr habt hier sowas Geiles, das heißt nicht Songs from the Garage. Bitte denkt euch was anderes aus. Auch das Cover, was sie schon geshootet haben, war ein Foto von Tom Petty, wie er einfach in dieser Garage sitzt, umgeben von dem ganzen Equipment. Und auch das meinte er, denkt euch bitte was Besseres aus. Und am Ende sind wir eben bei diesem Venice Beach-artigen 80er-Jahre-Farbverlauf gelandet.
Ja, und von wegen I Don't Hear Singles, es waren 5 Singles drauf. Das Album ist eins der erfolgreichsten aus dem Oeuvre von Tom Petty. Und
ich glaube, es war sogar das erfolgreichste,
ich glaube
oder?
Nämlich auch, das kommerziell erfolgreichste Album von ihm hat traumhafte Kritiken eingesammelt überall und hat allein in den Staaten 5-mal Platin gekriegt und in Kanada sogar 6-mal. Also ja, die A&R-Leute, die hätten wahrscheinlich auch damals gesagt, Coldplay sind eine scheiß Band und wahrscheinlich war es gut, dass bei MCA der Generationswechsel stattfand und da Leute mit Ahnung an Bord kamen. Wobei ich auch der Meinung, Tom Petty hat später gesagt, ihm ist bei einigen seiner Heartbreakers-Alben aufgefallen, dass man zu wenig Zeit in das Cover investiert hat und der die häufig hässlich fand. Er meinte zu diesem Album in den Interviews, das würde ihm nicht wieder passieren. Ich weiß nicht, wenn ich mir das Album jetzt angucke, das sieht aus wie so ein billiger fotokopierter fotokopierter Konzertflyer.
Ich finde, das sieht aus wie so ein T-Shirt, was man bei Kick kaufen kann, wo dann so Florida drüber steht oder irgendwie sowas.
Ja, was dann natürlich
Miami
wieder
eine
ganz geile Referenz wäre. So, er hat so den Tourist-Trash von Los Angeles einfach um Jahre vorhergegriffen.
Wir hören Feel a Whole Lot Better. Das ist keine Eigenkomposition von Tom Petty, sondern eine Coverversion von den Birds. Einer der Kritikpunkte vom Label war nämlich dann trotzdem, obwohl sie finden, dass es gute Songs waren am Ende, dass es zu kurz war. Das ursprüngliche Album hatte nur 9 Songs und dann hat Tom Petty gesagt, naja, bitte, dann cover ich euch hier noch was von den Birds. Dazu zu der Länge sagen wir auch gleich nochmal was und warum Ende der 80er die Länge von einem Tonträger entscheidend war für manche Dinge. Feel a whole lot better.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album auf Flux FM.
My sister got lucky, married a yuppie, took him for all he was worth. Now she's a swinger, dating a singer. I can't decide which is worse, but not me, baby. I've got you to save me. Oh, you're so bad.
Auch eins meiner Lieblingsstücke auf dem Album. Und hier sei kurz verwiesen auf die sehr guten Videos, die Tom Petty auch immer gemacht hat zu seinen Songs. You're so bad.
Dieser Song hat einige sehr interessante Zeilen und einen sehr interessanten Text. Es geht darum, dass der Sänger in der Strophe zumindest von seiner Schwester erzählt, die mit einem Yuppie zusammen war, den ausgenommen hat und danach ein Leben in Saus und Braus mit ganz vielen amorösen Bekanntschaften. Sie sei jetzt Swinger. Sehr spannend. Vor allen Dingen der Twist im Refrain singt er dann quasi als Liebeserklärung an seine Freundin, so wie ich das verstehe.
Ja.
Du bist so böse in dieser bösen Welt. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Könnte man halt Herrn Freud nochmal fragen, wie kommt dieser Twist jetzt von der Schwester zur Freundin? Hat er irgendwie durch die Bewunderung für seine Schwester gemerkt, dass er auch eine Badass-Bitch als Freundin haben will? Da müsste man nochmal tiefenpsychologisch einsteigen.
Ich glaube, es ist genau andersrum, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, Daniel.
Ach, das ist interessant. Da müssen wir nachher mal, da müssen wir nachher noch beim Kaffee nochmal drüber sprechen.
Ich hatte kurz angedeutet gerade, dass das Tonträger und die Länge von Tonträgern wichtig war für diese Platte, weil Ende der 80er kam so langsam die CD auf. Das heißt, dass das Label natürlich wollte, dass die Länge einer CD ausgenutzt wird mit der Länge des Albums, was Tom Petty ausliefert. Und was Tom Petty dann aber vor so einen romantischen Zwiespalt gestellt hat, weil er das halt gewohnt war, dass man Sachen auf Vinyl veröffentlicht, jede Seite hat 20 Minuten und man muss nach 20 Minuten aufstehen und das Ding umdrehen. Und das war jetzt eben bei einer CD nicht so und es ist viel länger und die Gefahr, dass man abdriftet und sich nicht mehr auf die Musik konzentriert, ist natürlich viel größer, weswegen die CD-Version der Platte vor dem Song Feel a Whole Lot Better, den wir gerade kurz gehört haben, eine Art Interlude hatte, wo Tom Petty gesagt hat, so, aus Respekt vor den Leuten, die das auf Vinyl hören, machen wir hier mal kurz eine Pause, liebe CD-Hörer. Bitte stellt euch vor, wie ihr jetzt die CD umdreht und erst dann geht's weiter. Und das, finde ich, spielt schon wieder so rein in dem, was wir auch auf You're So Bad gehört haben, ist, dass Tom Petty im Gegensatz zu den anderen Männern, mit denen er sich umgeben hat, so Bob Dylan oder Jeff Lynne, lustig war. Also die anderen waren vielleicht auch lustig, aber Tom Petty hatte immer so einen Witz, der ihn unterschieden hat und so eine Unaufgeregtheit von, ich habe das alles schon gesehen und ich sag dir jetzt, wie das ist, die ihn so besonders macht und das finde ich, ach, Tom Petty.
Ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, es wurde gar nicht unbedingt auch positiv gemeint, häufiger gesagt, Tom Petty hätte eine Fans-Voice. Es wurde sehr oft betont, dass er ein sehr leidenschaftlicher Musikfan war und das wurde ihm teilweise fast ein bisschen negativ angekreidet und nach dem Motto, ja, ist ja nicht die beste Gesangsstimme, ist halt ein Fan, der jetzt Musik macht. Ich finde aber gerade dieses Fansein merkt man in allem, was er tut, so genau und dass er auch nie vergessen hat, wie es sich anfühlt, Fan zu sein. Und ich glaube, das hat seine Karriere bis zum Schluss, bis zu seinem Tod so erfolgreich gemacht und auch dafür gesorgt, dass er bis zum Schluss ein Publikum hatte, das ihn wirklich auf eine sehr schöne Art und Weise verehrt hat, die gar nicht so sehr von Star-Verehrung hatte, sondern immer so noch dieses Gefühl, einer von uns, der es geschafft hat und der uns diese Lieder geschenkt hat. Und das, finde ich, kann man noch so als Rockstar-Karriere besser, kann man noch gar nicht rausgehen.
Und das ist so wichtig. Fan sein ist so wichtig. Bitte merkt euch auch das für euren eigenen Alltag. Wenn ihr nicht Fan seid von dem, was ihr macht oder von euren Freunden, von den Musikern, die ihr, wo ihr denkt, ihr seid Fan, aber ihr müsst denen das auch zeigen. Ihr müsst das allen Leuten immer zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Depending on You. Könnte ja besser nicht passen jetzt, der Song. Depending on You von Tom Petty. Der nächste Song, den wir hören, heißt The Apartment Song. Wir hören Full Moon Fever, weil es 30 Jahre alt wird und weil man das ab und zu mal tun muss. The Apartment Song ist ein Song, wo, da können wir nochmal übers Fansein reden, der sehr im Rock'n'Roll-Sinne sehr klassisch ist, weil er sich auch direkt auf Buddy Holly bezieht und auf Buddy Hollys Song Peggy Sue. Ansonsten finde ich es aber interessant, das Album anzugucken, weil es natürlich diese Einfachheit und Ehrlichkeit hat, die der Heartland Rock ist diese Art von Musik, wie ihn zum Beispiel Bruce Springsteen macht oder CCR, Bob Seger. Diese Mischung aus Folk und Country und Rock'n'Roll. Wo wollte ich hin? Genau, die das ausmacht, weil man eben so eine sehr amerikanische, also für mich ist das eine sehr amerikanische Sache, dieses ganze Album auch. Und ich finde es aber trotzdem schön, dass hier dann so immer noch mal geguckt wurde, wo, von welcher Musik kommen wir her? Auch wenn dieses Album jetzt, wie wir schon gesagt haben, sehr viel polierter ist als vorherige Heartbreakers Records, hört man trotzdem immer noch so viel von simpler Ehrlichkeit.
Das kommt vielleicht auch daher, dass genau in so einem Umfeld Tom Petty groß geworden ist. Er gehört zu den Leuten, die sich selber so ein bisschen die Swamp People nannten. Er hat nämlich seine Kindheit verbracht in Gainesville in Florida, direkt am Okefenokee Swamp. Ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und tatsächlich war seine Großmutter väterlicherseits eine Cherokee. Er kam jedenfalls aus diesem kleinstädtischen Umfeld, wo die Kreisstädte drumherum schon sowas wie die weite Welt waren. Und er singt später auf dem Album auch noch eine Zeile darüber, dass er halt diese beiden Städte benennt, nämlich Brooker und Menkanopi, und sagt, ich war da, ich habe die Welt gesehen. Und ich glaube, so diese Herkunft aus so einem sehr kleinen, ja, wie soll ich sagen, Leute vom Land, ob man das in Florida sagen kann, aber klingt ja ein bisschen so, das hat er, glaube ich, im Herzen getragen, auch als er nachher in Fancy LA war und sich da sehr, sehr wohl fühlte.
The Apartment Song.
Alles hat seine zwei Seiten. Wir spielen sie beide.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Auf Flux FM.
Tom Petty mit All Right For Now. Hier habt ihr auch sehr deutlich die Akustikgitarre gehört. Die ist auch in jedem anderen Song drin und das war sehr wichtig, denn Tom Petty wollte experimentieren, wie man die Akustikgitarre als Rock'n'Roll-Instrument einsetzen kann. Also er hätte die ganzen Songs natürlich auch auf der E-Gitarre schreiben und spielen können, aber tatsächlich wurde hier extra Wert drauf gelegt, dass es immer die akustische ist, die Lead-Gitarre spielt.
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum schon bei Free Falling dieses Instrument so pointiert eingesetzt wird.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz erzählen, dass einige Sachen nämlich nicht ganz so alright waren. Nämlich er und die Heartbreakers, die hatten so ein bisschen den Deal, ungefähr so wie Springsteen mit seiner E-Street-Band. So, Leute, ich mache jetzt mal was alleine, hat sich so ergeben, ich mache das einfach. Und tatsächlich sind die ganzen Heartbreakers auf dem Album auch zu hören, außer Drummer Stan Lynch. Der ist später auch sowieso ausgestiegen, aber Stan Lynch war richtig, richtig pissed, was unter anderem daran liegt, dass der Stammdrummer auf diesem Album nämlich Phil Jones ist. Und der ist auch Mitglied der Heartbreakers, hat aber vorher die Percussions gemacht. Und ich möchte jetzt kurz mal Phil Jones feiern als einer der kleinen Namen, die zwischen den großen viel zu selten genamedroppt werden, weil Tom Petty hat den schönen Satz gesagt, so, genau, Phil spielt sonst bei uns Percussions, er hat bei uns einfach gedrummt, weil er Bock hatte und er ist ein wahnsinnig guter Drummer. Er ist nicht bekannt, aber er ist gut. Und das hat Tom Petty in so vielen Interviews gesagt, war wahrscheinlich auch ein bisschen das, was Stan später so angepisst hat, aber das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Stan Lynch hat sich immer gefühlt, wenn er die Songs live spielen musste bei Heartbreakers-Konzerten, als würde er in einer verfickten Coverband spielen.
Wir hören den vorletzten Song, A Mind with a Heart of Its Own. Und hier gibt's auch diese ganz tolle Anekdote, dass Jeff Lynne und Tom Petty zum Studio gefahren sind in separaten Autos. Und die haben aber immer den gleichen Radiosender gehört. Und auf dem Radiosender lief dann ein Song von Connie Francis, der heißt My Heart Has a Mind of Its Own, also genau umgekehrt. Und die sind beide relativ gleichzeitig am Studio angekommen, haben die Tür aufgemacht und gesagt, hast du gerade den Song im Radio gehört? Und der andere so, ja, ich habe den Song im Radio. Stell dir mal vor, wie das andersrum wäre, es wäre doch viel interessanter. Und daraus ist dieser Song entstanden und die Magie des Radios, ich sag's nur, ne? Schön, dass ihr zuhört. A Mind with a Heart of Its Own, Tom Petty.
Standing
chasing cattails away from the windows. At the end of the day, watch the man from the landing with his tall hats and coattails. She'd never look different, but something would change. A mind with a heart of its own. A mind with a heart of its own.
Mind with a heart of its own. Wir haben Full Moon Fever gehört von Tom Petty, eine Stunde lang. Und ohne große Umschweife kommen wir zum Fazit. Sollte man, kann man, will man Tom Petty heute 30 Jahre nach Veröffentlichung dieses Albums noch hören und sind die Songs relevant und gut immer noch im Jahr 2019? Daniel, erzähl mal.
Ich sag mal so, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich Tom Petty eigentlich gerne musikalisch ein bisschen rougher mag und wenn die Heartbreakers volles Fund loslegen, und habe mich dann von diesem Album ziemlich um den Finger wickeln lassen. Es ist eins dieser Alben, die halt einige Übersongs haben und viele Songs, die dann auch wieder, wo man denkt, ah, okay, spannend, das ist da drauf. Der letzte, den wir noch spielen werden, ist so eine Nummer. Strangest Thing, nie gehört vorher. Ich finde es unfassbar, unfassbar spannend, und ich habe immer noch vor, mit meiner Freundin mal diesen klassischen Roadtrip Richtung L.A. zu machen, und ich weiß jetzt, was auf den letzten 100 Meilen in Dauerschleife laufen wird, weil das ist so ein Album, das macht jetzt gerade auch an so einem sonnigen Osterwochenende einfach riesen Bock, nicht an der PlayStation Auto zu fahren, sondern im Real Life, natürlich in einem E-Auto, Ellenbogen raus und dann diese Platte aufdrehen. Bei dir ist, glaube ich, viel mehr Begeisterung, noch viel mehr?
Ich bin richtig doll verliebt in Tom Petty, also immer so ein bisschen, aber es ist mir jetzt wieder aufgefallen. Und zwar nicht mal unbedingt wegen der Musik. Diese Musik, das ist toll, alles ist in Ordnung. Es ist so eine einfachere Zeit, in die man immer sofort versetzt wird. Es hat nichts mit meiner Realität zu tun, was hier passiert auf diesem Album. Unfassbar amerikanisch, unfassbar weiß. Aber ich liebe Tom Petty. Ich liebe, wie er ist. Ich liebe, wie entspannt er ist. Der ist so listig und wissend und chill. So Tom Petty und chill ist, glaube ich, was ich in nächster Zeit sehr viel tun werde. Auch wie er schon aussieht, ne? Also er ist ja kein Rockstar. Er sah immer so merkwürdig aus mit dem riesigen Mund. Der kann auch den Spargel quer essen. Das war alles egal und alles war so. Also ich konzentriere mich jetzt hier bei dieser Aussprache auf Dinge, die mit der Musik vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber das ist dieses Tom Petty-Gefühl, was ich habe. Also es erscheint mir relevant, weil es in der Einfachheit einfach so was Beruhigendes hat. Und ich glaube auch, dass Tom Petty selber wusste, was er hier gemacht hat mit diesem Album. Er hat dann auch gesagt, das war einfach magisch und ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals wieder machen kann, wie ich das wiederholen soll. Zu wissen, dass du einen Song hast wie Free Fallin', der wahrscheinlich jeden Tag auf der Welt von irgendwem gesungen wird. Wie krass ist es, der so vielen Leuten so viel bedeutet und mir auch so viel bedeutet, wo ich das jetzt nie sagen würde, aber wenn der angeht, lege ich mich hin und bin sehr glücklich einfach. Bin sehr verliebt in Tom Petty, und ich finde ein Zitat, was er selber gesagt hat in der Dokumentation Going Home, die könnt ihr auf YouTube gucken. Irgendwann habe ich angefangen, Musik zu machen, und von da an war ich plugged in to the great amps of life. Eingestöpselt in den großen Verstärker des Lebens. Und ich finde, besser kann man das nicht beschreiben.
Schön gesagt.
Und es wäre auch der einzige alte weiße Mann gewesen, auf dessen Konzert ich nochmal gegangen wäre. Ich hatte immer darauf gewartet, dass er nochmal kommt. Da wäre ich hingegangen, obwohl ich viele schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Eric Clapton, Paul Simon und so in den letzten Jahren. Das muss man sich einfach nicht mehr angucken. Aber das wäre noch was ich gerne gesehen hätte.
Ist jetzt ein bisschen schade, dass wir zum letzten Song kommen, der auch nochmal beweist, dass dieser Mann einen Witz hat. Meine Theorie über Zombie Zoo, den wir jetzt hören werden, ist, glaube ich, dass es durch einen Riss im Raum-Zeitkontinuum möglich geworden ist, dass Tom Petty mal einen Morgen um 6.30 Uhr im Suicide Circus in Berlin verbracht hat und da diese Nummer auf der Tanzfläche im Kopf hatte.
Allerdings muss ich sagen, dass der Song mir wiederum nicht so gut gefällt, weil das mir so ein bisschen, klar, du kannst es mit einem Witz sehen, du kannst es aber auch sehen von jemandem, der fast 40 ist und so ein bisschen sagt, ah, die Jugend von heute.
So habe ich es nicht gelesen, aber die Interpretation ist durchaus möglich. Passt ja auch zu diesem Vinylspruch, ne? Das ist zwar auch charmant, aber das ist ja auch schon ein bisschen rückwärtsgewandt.
In diesem Sinne, die Sendung könnt ihr nachhören auf fluxfm.de und auf Spotify. Mein Name ist Melanie Gorlin.
Meiner Daniel Koch.
Tschüss.
Tschö.
with white lipstick and one thing on the